1200 Euro jeden Monat vom Staat ohne Bedingung von Geburt an. Das ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und des Vereins Mein Grundeinkommen wollte wissen, wie Menschen das Geld ausgeben würden, das ihnen vom Staat überwiesen wurde. Und die Ergebnisse dieser Langzeitstudie, die werden dann heute am Vormittag veröffentlicht. Über das bedingungslose Grundeinkommen habe ich mit Professorin Ute Fischer gesprochen. Sie ist Soziologin und Volkswirtschaftlerin an der Fachhochschule Dortmund. Frau Fischer, ist es gut für eine Gesellschaft, wenn es wirtschaftlich nicht mehr zwingend notwendig ist, einen Vollzeitjob zu haben, weil ja jeder automatisch 1200 Euro jeden Monat vom Staat bekommt?
Ja, da gibt es natürlich Vor- und Nachteile bei solchen Rahmenbedingungen für den Einzelnen. Es ist natürlich wunderbar, wenn man wirklich den Dingen nachgehen kann, zu denen man sich berufen fühlt. Und das ist die Grundlage, die so eine Zahlung schaffen würde. Auf der anderen Seite befürchten natürlich manche, dann gehen die Menschen nicht mehr arbeiten. Wir haben eh schon knappe Arbeitskräfte und dann gerät das ganze System ins Wanken.
Die Idee der sozialen Marktwirtschaft ist es aber doch, dass nur wer bedürftig ist, Hilfe vom Staat, also von uns allen bekommt. Wer arbeiten kann, erhält einen entsprechenden Lohn. Den Fachkräftemangel haben Sie ja gerade schon angedeutet. Und dieses Prinzip, das funktioniert gut seit 75 Jahren. Warum sollte man es ändern?
Tja, wie gut das funktioniert, darüber könnte man jetzt streiten. Mit den steigenden Werten für populistisches Wahlverhalten ist sicherlich ein Krisenmerkmal, das uns ins Nachdenken bringen könnte. Und die Marktwirtschaft, wie sie bisher funktioniert, vergisst ja eines, dass nämlich die Tatsache, dass wir auf einem Arbeitsmarkt aktiv werden können, voraussetzt, dass wir in Familien geboren werden, denen es einigermaßen gut geht, damit sie sich gut um uns kümmern können. Eine Gemeinschaft, unsere Gesellschaft halt funktioniert, damit wir heranwachsen können und dann auf den Arbeitsmarkt gehen können. Und diese Fürsorgetätigkeiten, die in der Familie und im Gemeinwesen erbracht werden, die werden immer vergessen. Also wir leiten immer nur von der Erwerbsarbeit die Ersatzzahlungen ab, und das halte ich für ein grobes Missverständnis.
Lassen Sie uns jetzt auf die Akzeptanz in der Bevölkerung schauen für ein solches bedingungsloses Grundeinkommen. Da ist es gerade bei den unter 45-Jährigen sehr beliebt. Eine Mehrzahl dieser Altersgruppe spricht sich dafür aus. Das ist aber auch die Zeit im Job, in der man normalerweise voll reinklotzt. Wollen die nicht mehr richtig arbeiten und dann in Teilen eben nur noch von einer Sozialleistung leben, die die Gesellschaft finanziert?
Das Entweder-Oder gibt es da, glaube ich, nicht. Und Ihr Stichwort voll reinklotzen trifft ja diese sogenannte Rush-Hour des Lebens, wo man mit Familiengründung beschäftigt ist und eben im Beruf versucht, Fuß zu fassen. Und das alles zusammen überfordert ja sehr viele. Wir haben ja auch steigende Zahlen von Burnout- und Depressionszahlen, die sicherlich auch mit dieser in dieser Lebensphase auftretenden Überlastung zu tun haben. Und da wäre natürlich ein Grundeinkommen eine Stütze, die einem erlaubt, die Dinge, die anstehen, so zu betreiben, dass man daran nicht krank wird und sich selber überfordert.
Schauen wir volkswirtschaftlich auf diese 1200 Euro, die jeder von Geburt an erhalten soll. Dafür sollen dann alle anderen Sozialleistungen abgeschafft werden. Wie viel mehr würde ein solches bedingungsloses Grundeinkommen uns kosten?
Also wenn man den Fehler macht, einfach alle Kosten zusammenzurechnen, landet man ja bei einer guten Billion Euro. Aber kein Befürworter des Grundeinkommens würde ja sagen, wir drucken jetzt Geld und zahlen es jedem aus. Also man muss schon seriös rechnen, und alle Modelle, die ich kenne, arbeiten immer mit einer Gegenzahlung, also es mit einer Umverteilungsidee. Insofern kann man nicht davon sprechen, es kostet uns eine Billion, also es ist totaler Quatsch.
Wie soll das Geld dann umverteilt werden in der Gesellschaft?
Also das Modell, an dem ich mitgerechnet habe, das Transfergrenzenmodell, was Professor Pelzer aus Ulm damals entwickelt hat, geht davon aus, dass es eine zusätzliche soziale Abgabe gibt. Und die kann man natürlich je nach politischem Willen so gestalten, dass entweder die Wohlhabenderen stärker zur Kasse gebeten werden oder eher die mittleren Einkommen oder zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Bundeshaushalt nochmal neu bedacht werden. Also auf jeden Fall gehen alle Befürworter davon aus, dass es eine Gegenabgabe, eine Gegenzahlung gibt.
Wenn wir jetzt auf die Gesamtrahmenbedingungen 2025 in Deutschland schauen, können wir uns ein solches Grundeinkommen leisten, da jetzt Milliarden für Investitionen in die Infrastruktur und für die Verteidigung ausgegeben werden?
Ja, einerseits zeigen ja diese Milliardenpakete, dass, wenn man etwas will, auch Geld da ist. Also es sind ganz klar politische Entscheidungen, die Prioritäten setzen. Und wenn man dann den politischen Willen hat, etwas zu finanzieren, ist das auch möglich. Ich möchte das nochmal andersrum befragen. Was würde denn passieren, wenn wir die Sozialpolitik kürzen oder wenn sie uns nicht mehr in unserer Agenda viel wert ist? Also da kann ich nur vorwarnen, weil wir Phänomene der Verunsicherung und Ungerechtigkeitsempfinden oder das Gefühl, nicht gesehen und abgehängt zu werden, ja jetzt schon haben, mit der verheerenden Folge, dass es immer mehr Radikalisierungstendenzen gibt. Also wir kommen nicht ohne Sozialpolitik aus und ich halte das tatsächlich für die falsche Stelle, an der gespart werden soll.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.